Hey, verehrte Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder, herzlich willkommen hier beim Kompendium des Umgangs. Mein Name ist Michael, das ist die Aal-Show und wir reden hier heute mal wieder über japanische Filme, was auch sonst. Ich könnte noch ein paar andere lustige Anekdoten erzählen, aber das vielleicht zum Schluss, falls ich noch Motivation und Kraft dafür habe. Kommen wir mal lieber zu anderen Sachen. Ein Teil davon ist schon auf dem englischen Kanal besprochen worden, sehr, sehr ausgiebig mitunter. Und ich schmeiße jetzt hier mal alles zusammen in so ein bisschen eine Übersicht, Kurzrezensionen. Ich werde jetzt nicht über Baby Assassin's Nice Days nochmal eine Stunde reden, sondern alles ein bisschen knapper, ein bisschen spoilerfreier. Das ist dann hier, glaube ich, so ganz solide. Wer das noch ein bisschen genauer haben möchte, darf gerne wirklich auf dem englischen Kanal noch reinschauen, da gibt es Kram. Mehr Kram, da bin ich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt. Also das wäre auch ganz schön, so generell mehr Hörerinnen und Hörer da zu haben. Aber läuft ganz gut, erstaunlicherweise. Also ja, aber reden wir mal über einen Film, der da heißt Made in Japan von Yusaku Matsumoto. Der Originaltitel ist Nihon Seizo. Und der Regisseur, der ist vielleicht ein bisschen bekannt dem einen oder anderen, der hier schon länger zuhört. Und zwar hat der gemacht unter anderem Noise und All Because of Me und einen Film namens Winnie. Winnie wird ja auch noch besprochen werden. Kommen wir noch zu. Noise lief, glaube ich, damals irgendwann auf der Nippon Connection. Ein Film über so Tokyo Idols und das Leben von denen und auch wie das so mit den Fans in Zusammenhang steht. Habe ich vor Jahren mal gesehen, fand ich sehr gut, aber kann ich mich nicht mehr so im Detail dran erinnern. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Das war sein Debütfilm, danach kam eben hier dieser Made in Japan und vor 2 Jahren kam All Because of Me, den ich damals zufällig im Kino sah. Ich wusste gar nicht, dass das derselbe Regisseur ist. Und ist so ein sehr nettes, sehr melodramatisches Ding über einen Jungen, der eigentlich seine Mutter sucht und dann einen obdachlosen Joe oder Giri trifft und sich mit dem zusammentut, bis das alles in großem Hass für die Polizei endet. Ich glaube, ich habe den auch damals irgendwie besprochen hier. Findet man bestimmt noch bei uns irgendwie da im Blog. Und ja, dieser hier, der Made in Japan, der macht auch nicht unbedingt Freude auf nicht unbedingt die Polizei, wobei die Polizei, die könnte da auch zwischendurch mal irgendwo eingreifen, tut sie halt nicht. Ist ja alles legal, was da geschieht. Ja, aber ist ein Film, der keine Freude macht und auch keine Freude machen soll. Es geht darum, dass der Regisseur irgendwann mal gelesen hatte in einem Buch, dass die Medien quasi die Macht hätten, die Menschheit auszurotten und er so als Medienschaffender sollte da vielleicht mal irgendwie einen Kommentar zu abgeben und das tat er. Und dieser Film beginnt damit, dass wir sehen, wie ein junger Mann verprügelt und dann lebend verbrannt wird. Und dann geht's zu einem anderen jungen Mann bei der Arbeit, der von einem Arbeitskollegen so eine Zeitschrift gezeigt kriegt, wo eben dieser Fall aufgegriffen wird. Und da ist dann eben ein Foto vom mutmaßlichen Täter mit so einem kleinen schwarzen Balken über dem Gesicht. Aber er sieht so, ach hier, der hat ein fettes Tattoo am Hals. Das ist mein ehemaliger Arbeitskollege und fängt an, darüber zu twittern und plötzlich kommen dann halt diverse Medien Schaffende an und sagen so, hey Junge, hier magst uns nicht mal was erzählen, da kriegst auch ein bisschen Geld dafür und das bisschen Geld ist ein bisschen mehr, als er erwartet und das findet er dann halt gut und stachelt dann auch seine Freunde so, ja, dann kriegt er auch Geld und dann reden die halt einen ganzen Haufen Scheiße und es eskaliert natürlich, die Medienschaffenden kriegen da eventuell auch irgendwann ein bisschen Wind von und finden das nicht so geil und ja, die machen halt, was sie wollen und die berichten, was sie wollen. Ob es wahr ist oder unwahr, ist da auch weniger relevant. Die spielen halt ihr eigenes Spiel. Und das ist so das, was der Film hier in soliden 30 Minuten aufbaut und verarbeitet und macht keine Freude, alles sehr hässlich und ekelhaft. Rassismus ist natürlich auch ein Thema, weil natürlich bei solchen Geschichten aufkommt, dass der nicht nur irgendwie Tiere quält, sondern eben auch irgendwie halb Ausländer ist. Wie schrecklich. Stellt euch mal vor, ihr werdet halb Ausländer. Wo soll denn das hinführen? Ihr seid ja pauschal schon schlimme Menschen. Nein, natürlich nicht. Aber so stellen das halt manche gerne dar. Und ja, totale Eskalation. Wunderbar. Gut gemacht, gut gespielt. Der Cast ist jetzt nicht so bekannt. Da sind irgendwie drei Leute, die man vielleicht schon mal gesehen haben könnte. Das ist Takahiro Konishi, der zum Beispiel in den letzten zwei Shion Sono-Film dabei war und auch in diesem komischen Film, wo er versucht hat, sich zu rehabilitieren, also Shion Sono als, ja, unter falschem Namen als Schreiber. Und da war er auch drin, also irgendwie hängt er da so mit drin, hat aber auch ein paar andere Sachen gemacht, war zum Beispiel auch in einem Film von Yukiko Mishima, der heißt Alone Together, das war ihr Covid-Film. Ganz solide. Und dann hier noch The Quiet Dawn Chapter One. Habe ich nicht gesehen, aber nun ja. Dann haben wir auch eine Frau, die heißt Rino Higa. Die hat ein bisschen was gemacht, das ich alles nicht kenne. Also sie war unter anderem auch in einem Film mit dem guten Hiroshi Abe. Und wer mit Hiroshi Abe irgendwie in Filmen auftritt, kann ja so schlimm nicht sein. Da haben wir noch eine Frau namens Mao, die ihr vielleicht in One Cut of the Dead gesehen habt. Und ja, ne, das ist so der Cast, der das hier so gemacht hat. Und ja, es ist ein sehr, sehr guter Film. Der wird jetzt demnächst bei Sucker erscheinen. Die bringen auch noch einen anderen Film vom Regisseur, der heißt Winnie, den werde ich dann auch noch besprechen. Und die haben jetzt noch eine Kooperation mit einem Festival in Chicago. Das ist das Chicago Japan Film Collective 2024, die neuen Filme auch online anbieten. Kann man sich da, ich glaube, für insgesamt $30 das Paket holen, oder ich glaube 12 heißt es hier einzeln. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Angebot. Ich kenne die meisten Filme davon nicht. Einer davon heißt The Girls von einem Regisseur, den kennt ihr vielleicht, Kenichi Ugana. Ist ein super Typ, der hat diesen irgendwas Matters. External, ich komme gerade nicht drauf. Extraneous Matters, so. Hat er gemacht. Und The Visitors, also ein Zombie-Slice-of-Life-Film. Den irgendwas Matters haben wir auf jeden Fall im Podcast besprochen, das weiß ich. Und Visitors weiß ich gar nicht, ob ich den mal erwähnt habe. Der ist auf jeden Fall großer Spaß. Also nehme ich mal an, ist der hier auch sehr gut. Und ein anderer Film, der sehr interessant aussah, ist New Nemuro Pro Wrestling Story. Habe ich zumindest hier im lokalen Kino den Trailer ein paar Mal gesehen, dachte, ah, das sieht interessant aus, muss ich eigentlich mal angucken. Habe ich dann aber nicht getan. Aber ist bestimmt ein Blick wert, falls ihr auf Wrestling-Dokumentationen Bock habt. Also, ja, unbedingt mal reinschauen. Dann kommen wir mal zu einem Film, den habe ich jetzt auf dem YouTube-Kanal noch nicht besprochen. Der folgt da demnächst. Da seid ihr jetzt hier mal ein bisschen schneller dran, um das hier ein bisschen fair zu machen. Super Happy Forever von Igarashi Kohei, der noch nicht so richtig viel gemacht hat. Da ist The Night I Swam, von dem habe ich zumindest mal gehört. Aber ansonsten ist der mir noch nicht so ein richtiger Begriff. Aber der ist jetzt hier so ein bisschen durchgerutscht. Mir wurde der empfohlen von einem guten Menschen namens Blake, der viel auf Twitter unterwegs ist. Und für ihn ist das so einer der Filme des Jahres, und weil er normalerweise guten Geschmack hat, habe ich ihm das geglaubt, und ja, ich hatte ein klein bisschen Bauchschmerzen mit dem Ding. Und zwar ist der Film quasi zweigeteilt. Die erste Hälfte ist ein Typ, der heißt Sano, und der macht Urlaub mit seinem Kumpel in so einem Hotel am Strand irgendwo. Und ist so ein bisschen am Durchdrehen, sucht nach einem roten Hut oder einer roten Mütze, besser gesagt, und ist generell ziemlich pissig und schlecht drauf. Und ja, es wird auch relativ schnell klar, dass er um seine Frau trauert. Und ja, ungefähr nach der Hälfte, so viel Spoiler soll gegönnt sein, wechselt der Film dann eben zu dem Tag, als sie sich kennenlernen. Und das klingt auf dem Papier erstmal super, ist es auch weitestgehend, aber ich würde sagen, die zweite Hälfte kann nicht ganz mit der ersten mithalten. Also dass das generelle Problem ist, dass die beiden Figuren gefühlt nicht so wahnsinnig tief ausgearbeitet sind. Also in der ersten Hälfte, er ist halt einfach primär depressiv und scheiße drauf, was total okay ist. Das funktioniert soweit ganz gut. In der zweiten Hälfte ist er aber dann irgendwie relativ blass, weil er dann eben so einen normalen Typen spielt, der halt gerade eine Frau kennenlernt und irgendwie, ja. Und ihre große Charaktereigenschaft scheint zu sein, dass sie eben unverlässlich und vergesslich ist und Sachen verliert. Und das finde ich erstmal generell relativ unsympathisch. So auf einer rein. So, ich würde die jetzt nicht unbedingt kennenlernen wollen. Das hatte auch so einen leichten Hauch von so einem, weiß nicht, Manic Pixie Dream Girl Ding. Oh, die ist so ein bisschen kauzig und komisch, aber eigentlich total super. Das Problem ist aber, dass sie darüber hinaus eigentlich nicht so wahnsinnig viel Persönlichkeit hat. Und wir dann eben den halben Film eigentlich eher mit ihr verbringen. Und dass dazu auch noch alles so ein bisschen hart konstruiert wirkt für einen Film, der für mich eigentlich den Eindruck machte, dass er relativ authentisch sein möchte. Das klingt jetzt härter, als es ist. Das sind einfach nur so ein paar Elemente, die sich beißen. Auch visuell gab es so ein, zwei Punkte. Mein geliebtes Blau und Orange, was ich nicht so mochte. Was mich halt immer auch wieder aus so einem authentischen Look rausreißt. Das mag total authentisch sein, aber ist eben in so vielen Sachen so, ja, schlecht gesehen habe oder so unauthentisch gesehen habe, hilft es mir jetzt auch nichts, wenn das hier authentisch ist. Das zum Beispiel, da ist irgendwann eine Szene mit so Notärzten, Ambulanzmenschen, die einen Typen wegbringen und die scheinen tatsächlich in Japan so hellblaue Anzüge zu tragen, aber wenn die dann eben in so ein komisch braun-orangenes Hotel rumlaufen, dann geht mir das auf den Sack. Genauso wie die Angestellten von dem Hotel, das Reinigungspersonal, die haben alle blaue T-Shirts an. Da hätte man auch einfach andere T-Shirts geben können. Das geht mir furchtbar auf den Sack. Wenn ein Film eigentlich versucht, irgendwie authentisch und realistisch zu sein, dann will ich das einfach nicht. Also ich will es generell nicht sehen, aber das stört es dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, weil es eben aus diesem Realismus Bedürfnis ein bisschen rausreißt. Genauso eben wie dieses hart konstruierte. Ich habe nichts gegen hart konstruierte Filme, wo du riechst, dass alles irgendwie, worauf es hinausläuft und was wie wo. Ist ja auch ein bisschen wenig subtil. Finde ich normalerweise nicht schlimm. Aber wenn du eben so ein authentisches Gefühl wie hier das Verarbeiten einer Beziehung, wo der Partner verstorben ist, irgendwie darstellen soll, dann finde ich es ein bisschen anstrengend. Auch so ein Ding, was ich nicht so mochte, ist die Reinigungskräfte im Hotel. Also da ist primär eine wichtig, das ist eine, ich glaube, vietnamesische Dame, die da eben arbeitet. Und erstens bin ich es leid, einfach Ausländer in japanischen Filmen zu sehen, die kein vernünftiges Japanisch sprechen oder eben so ein bisschen so kindermäßig reden. Ich meine, mag total authentisch sein, aber es geht mir aber auf den Sack, lass die einfach vernünftig Japanisch reden. Was soll der Quatsch? Und zweitens ist dann so dieses Ding, sie wird da irgendwann gefragt, so, ja, wofür bist denn du hier in Japan? Was ist denn so dein Ziel? Sie sagt, ja, ich habe eigentlich keinen Traum, ich will nur ein bisschen Geld verdienen und dann wieder nach Hause. Und ist auch so ein Stereotyp von Ausländern, die nach Japan kommen, ja, die kommen ja nur her fürs Geld und gehen dann wieder weg und die wollen ja eigentlich gar nicht hierbleiben und bla. Und mag authentisch sein, aber ich fand es einfach so ein bisschen unangenehm. Also, ja, ich habe mir auch irgendwann noch das Drehbuch gekauft und diese Dialoge, die sie eben aufsagt, hat offensichtlich dann auch der Regisseur so geschrieben und ich weiß nicht, wie ich das finde, wenn ein Muttersprachler für Ausländer die gebrochene Sprache schreibt, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Es sind relativ kleine Kritikpunkte, die jetzt hier viel dramatischer klingen, als sie sein soll. Ich finde den Film immer noch sehr gut und sehr sehenswert. Aber für so einen potenziellen Film des Jahres, wie es der gute Blake ankündigte, da fehlt für mich dann doch noch ein bisschen was. Also, ja, auf jeden Fall sehr gut, sehr sehenswert, gerade für so einen jungen Regisseur. Das ist sowieso dieses Jahr so eine der großartigen Sachen im japanischen Kino. So letztes Jahr haben die ganzen großen Namen ihr Pulver verschossen, haben ihre neuen Filme rausgehauen. Und dieses Jahr ist dann eben entsprechend viel Platz für junge, neue Menschen und Kiyoshi Kurosawa, der halt irgendwie 3 Filme rausgepumpt hat, der Sack, die alle fantastisch sind, zu einem kommen wir gleich noch. Aber ja, es ist super, wie das hier irgendwie dieses Jahr alles verarbeitet wurde mit den jungen Neuen, die auch wirklich Erfolg haben. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu einem, der sehr interessant ist. So, kommen wir zu so einem anderen jungen, aufstrebenden Regisseur. Der heißt Neo Sora. Der hat noch nicht so viel gemacht, aber der hat zum Beispiel diese Ryuichi Sakamoto-Dokumentation Opus gedreht. Ist, glaube ich, ein relativ großes Ding. Und ja, irgendwie noch so ein paar andere Dinge, die ich nicht kenne, Kurzfilme und Kram. Ja, aber auch ein cooler Name, also Neo Sora quasi, der neue Himmel. Und wir haben auch einen relativ unbekannten Cast, da sind, glaube ich, gar nicht viele bei, die man so kennen könnte. Nö, ist so ein relativ blanker Haufen. Einen finde ich egal, der ist Yuta Hayashi, der hat schon einiges gemacht, was ich aber auch alles nicht kenne. Einer von der läuft jetzt demnächst an, der heißt Oasis. Er sah ganz interessant aus. Aber die andere, auch hier haben wir noch Kirara Inori, die ist auch ziemlich cool in dem Film. Die war in It's a Summer Film, das ist ja wunderbar. Und die war auch in Eine kleine Nachtmusik. Wie heißt der? A Little Night's Little Love ist der englische Titel. War sie auch drin, sehr gut. Dann haben wir noch Ayumi Nakajima, der hat tatsächlich einiges gemacht, der war zum Beispiel in Wheel of Fortune and Fantasy, Asakusa Kid, Ito, der war auch hier in Desert of Namibia, auch einer von diesen großen, aufstrebenden Independent-Filmregisseuren dieses Jahr, ganz wunderbar. Dann haben wir noch Makiko Watanabe, eine der wenigen Erwachsenen im Film, die waren zum Beispiel in Love Exposure Himizu, Morning for Still the Water, Kenshin, Small Slow But Steady, ganz, ganz viel Kram, was ihr gesehen haben könntet. Da haben wir noch Shido Sano, Violent Cop, Godzilla, diverse Pokémon, ein paar Dingens hier, Obayashi war er irgendwie mit dabei. Hier Lady Battle Cop, ganz wichtig, schaut Lady Battle Cop, super Film. Evil Dead Trap 2. Da haben wir noch Masaru Yahagi, der war zum Beispiel in Godzilla Minus One. Kein Film, den ich empfehlen kann, aber immerhin. Wir haben noch Shunsaku Yajima, der in Super Happy Forever war. Habt ihr vielleicht mal von gehört. Und ja, ich glaube, das war es so ziemlich mit den DarstellerInnen. Und ja, hier gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zur Geschichte zu sagen. Es ist eben ein Film über eine dystopische nahe Zukunft, wo relativ viele Ausländer in Japan leben und eben diskriminiert werden, wie sich das so gehört, ne, wie man das mit so Pack macht. Und da geht der Film eben gegen an. Wir haben es so ein bisschen, so die kleinen Aufmüpfigen an der Schule, so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen wie so der 80er Jahre Rabaukenfilm, könnte man sagen. Und die sind halt hier auch ein bisschen aufmüpfig, die gehen in Techno-Clubs und so Kram. Ist auch ganz geil. Irgendwie gibt's dann so eine Szene, wo einer von denen tatsächlich dann selbst irgendwie einen Techno-Club starten will und sich so ein DJ-Pult anschaut und dann eben auch darauf angesprochen wird, dass der auf so alte Musik steht. Also ja, in der neuen Musik gibt's ja irgendwie nichts Neues mehr, das ist ja alles langweilig. Und er geht dann lieber zurück zum guten alten Techno. Cool, warum nicht? Geiler Kram. Jedenfalls ja, machen die dann so Sachen. Und ein zentrales Element ist eben, wir haben so die beiden Hauptdarsteller, eben ein gebürtiger Japaner und der andere ist eben koreanischer Abstammung. Aber auch Japaner, ne? Also wie das halt so ist, bist da halt geboren, bist da eigentlich, gehörst dazu, kennst eigentlich nichts anderes, aber irgendwie deine Herkunft sagt was anderes und deswegen wirst du anders behandelt. Das heißt, immer wenn die beiden in Schwierigkeiten geraten, sagt die Polizei zu dem gebürtigen Japaner, ah, ja, du bist ja nur so ein Oberschüler, geh du mal nach Hause und dein Freund nehmen wir mal mit. Und jedes Mal sagt er, der ist genauso Schüler wie ich, der ist genauso Japaner wie ich, was stimmt hier nicht, warum nehmt ihr ihn mit und nicht mich? Und das ist so das zentrale Element des Films. Anderes zentrales Element in der Schule wird irgendwann das Auto des Rektors eben hochkant gestellt und das findet er nicht so geil. Und er implementiert dann eben so ein Panoptikum quasi, also so ein komplett Überwachungsgedöns, ganz großartiges Teil. Und da werden sie halt überwacht und das finden die auch alle nicht so geil. Wird auch ein bisschen Spaß draus gezogen, also das Ding ist so, der Film sieht erstmal furchtbar deprimierend aus, also der ist relativ witzig bei Zeiten. Zum Beispiel gibt's dann so eine Szene, wo zwei Jungs so ein bisschen abseits vom Sichtfeld der Kamera stehen und rauchen. Kommt da eben irgendwie einer an und sagt, ey, ihr könnt doch hier nicht rauchen. Sag ich, ah, stimmt, dürfen wir nicht. Und dann schmeißt er die Kippen eben vor ihnen auf den Boden. Was die Kamera aber nicht so gut findet, weil er dann eben mit den Zigaretten da steht und er sammelt die dann auf und dann gibt's für ihn so Minus-Sozialpunkte, wie man das irgendwie aus China kennt oder zumindest aus der Nachrichtenberichterstattung über China. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal real umgesetzt wurde. Ich glaube schon. Aber egal. Jedenfalls werden ihm dann Punkte abgezogen. Er schmeißt die eben auf den Boden, dann kriegt er nochmal Punkte abgezogen, weil er Müll auf den Boden schmeißt, dann soll er da wieder auf, dann kriegt er wieder Punkte abgezogen wegen Rauchens und dann schmeißt er wieder hin und ach, großer Blödsinn. Und es ist ein ganz, ganz wunderbarer, toller Film. Ein paar Leute haben ihn mit irgendwie Typhoon Club oder eben generell So My verglichen. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern der Vergleich standhält, aber auch dieser hier ist vor allem stilistisch geil. Der Sound ist geil, visuell ist es geil, die ganze Atmosphäre ist geil. Ich finde es vor allem eben so ein Film, der über so die Vibes funktioniert, die ganze Atmosphäre, diese doch recht interessante Dystopie, die halt gar nicht so weit weg zu sein scheint. Es ist großartig. Also ich sehe den hier dichter am Film des Jahres dran als Super Happy Forever. Gibt's aber, glaube ich, trotzdem auch nicht so wahnsinnig viel drüber zu sagen, außer man möchte jetzt wirklich im Detail analysieren. Aber wunderbarer, großartiger Film. Falls ihr die Chance habt, schaut Happy End. Von mir ist auch Super Happy Forever, aber ich habe beide an einem Tag gesehen. Erst Super Happy Forever waren so ein bisschen nicht ganz so geil, wie es mir erhofft hatte. Hab dann diesen hergeguckt und fand den deutlich besser, als ich es erhofft hatte und bin sehr glücklich. Dann haben wir etwas, was mich ein klein wenig weniger glücklich gemacht hat. Immer noch gut, aber ein bisschen weniger aufregt. Shinmai Kisha Toroko, also eigentlich Kinmai Kisha Toroko Watashi ga yaraneba dare ga yaru, also quasi Neuling Reporter, Anfänger Reporter Todoku, wenn ich es nicht mach, wer dann? Ne, von Keiji Kobayashi, der jetzt kein großer etablierter Superregisseur ist, der hat so ein paar Filmchen gemacht, aber da ist auch nichts bei, was ich jetzt irgendwie groß kennen würde oder erwähnen würde. Sein bekanntester Film heißt Lights of Kyoto. Noch nie von gehört. Der Cast ist dafür umso interessanter. Gucken wir mal kurz rein. Wir haben nämlich Karin Fujiyoshi, die vor allem bekannt ist als Idol von einer dieser großen Idol-Gruppen. Lass mich nicht lügen. Ich finde es gerade auf die Schnelle nicht mal. Irgendwas. Ich bin verwirrt. Ich hatte es mal. Ja, Sakaru Saka 46 ist es. Eine von denen, also ist quasi eigentlich nur ein Vehikel, um sie zu pushen. Ich hatte mich schon gewundert, dass sie die Hauptrolle spielt, denn daneben haben wir in einer anderen, also etwas kleineren Rolle, Akari Takaishi, die, glaube ich, gerade deutlich größer ist, schauspieltechnisch, weil sie eben gerade im großen Baby Assassins Boom drinsteckt, über den wir auch gleich noch mal ein bisschen reden werden. Mit ihr kommt dann übrigens auch demnächst ein neuer Film raus, der heißt Ghost Killer von Kensuke Sonomura. Das wird ein geiles Ding. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir auch Tomo Nakai, die auch bekannt ist aus Baby Assassins. Die hat da eine kleine Nebenrolle. Entsorgt Leichen. Und da haben wir doch Rinka Kumara. Die hat ein bisschen was gemacht, was ich nicht kenne. War aber auch zum Beispiel in Mixed Doubles, den ich ganz, ganz großartig fand und sehr mochte. Und sie war in einem Film, der heißt Schoolgirls Catfight Often Starts in the Bathroom. Einer der ganz frühen Kazuya Shiraishi-Filme. Muss ich mir auch irgendwann mal anschauen. Dann haben wir noch Keito Tsuna, der relativ viel gemacht hat, was ich nicht kenne, aber ganz viel so Sentai-Gedöns. Also von aus der Ecke. Und wir haben noch einen Jungen, der heißt Yutaro, der war zum Beispiel in It's a Summer Film und Followers. Und Miyako Kake, die war in dem SOM 100 und vor allem Last of the Wolves, der haben wir ja damals groß besprochen, großartiger Film. Da haben wir noch Saburo Ishikura, ein älterer Herr, der war zum Beispiel in dem Takeshi Kitano Satoichi, er war hier im Remake vom Inugami Clan, er war in ganz vielen Filmen so altem Kram, aber der wahre Star dieses Films, und das ist wirklich so der Hauptgrund, das zu sehen, egal was ich sonst darüber sage, ist Masahiro Takashima. Man kennt ihn zum Beispiel aus Hanagatami oder Godzilla vs. Mechagodzilla 2 oder auch Kingdom, Gunhead, A Safe Word, ganz, ganz, ganz viele wunderbare Filme hat er gemacht. Und ich habe das Gefühl, er ist der Einzige, der in diesem Film überhaupt weiß, wo er ist. Und da kommen wir nämlich gleich mal drauf. Dieser ganze Film handelt erstmal von einer jungen Schülerin, die gerne irgendwie in den Literaturclub möchte, dort aber abgewiesen wird. Man wird ihr so, ja hier, gucke mal, wenn du dich in den Zeitungsclub einschleust und Informationen sammelst, dann helfen wir dir. Denn sie möchte eigentlich ihr großes Idol treffen, also das Literaturidol, was sich da irgendwo an der Schule aufhalten soll. Und da heißt es, ja, wenn du uns Informationen gibst über diesen Zeitungsclub, dann helfen wir dir, dein Idol zu finden. Und dann macht die das und schleust sich da ein, trifft da eben Akari Takaishi und Tomo Nakai. Und ja, dann gibt es da so ein bisschen Skandelchen und überhaupt. Und letztendlich decken sie dann eben eine böse Verschwörung im Hintergrund auf. Und das ist alles ganz niedlich und ganz schön. Zu Anfang gibt es so ein paar Szenen, wo der Film relativ drüber ist. Und ich erhoffte, dass er irgendwie sowas wird wie, keine Ahnung, Turtles are surprisingly fast swimmers oder sowas. Also so ein bisschen wirklich so eine überdrehte Comedy. Aber das hat auch immer nur so schubweise hier mal eine Szene, da mal eine Szene. Und ansonsten ist er relativ normal. Und das fand ich ein bisschen schade. Der hätte eigentlich mehr over the top sein müssen. Und da kommt eben Masahiro Takashima ins Spiel, weil der als Bösewicht so komplett drüber ist. Komplett gaga, komplett albern. Einen Riesenspaß macht, super Typ. Ich bin sehr angetan von seiner großartigen Leistung und das ist für mich so der Hauptgrund, diesen Film überhaupt zu sehen, obwohl ich eigentlich aus anderen Gründen hingegangen bin. Hat mich sehr erfreut. Alles andere ist total solide, ist ein ordentlich gemachter Film mit einer ordentlich geschriebenen Handlung, ordentlich gespielt. Da ist nichts herausragend, sowohl positiv als auch negativ. Sind ein paar nette Gags drin, hast ein paar sympathische Figuren, ein Mädchen wird mit einer Drohne in den Kopf geschossen quasi, also das ganze Ding fliegt da rein und bleibt in den Haaren hängen. Viel Unsinn, ist ein netter Film, ich würde sagen, eigentlich eher so für Teenager und kann man sich mal anschauen, ist sowas, was man gut am Sonntagnachmittag gucken kann, aber der Masahiro Takashima, der reißt es halt so richtig raus, der ist so richtig gut. Ich bin so ein bisschen verliebt in ihn. Das ist schön. Kommen wir noch zu einem anderen dieser jungen Regisseure, die hier irgendwie plötzlich große Leistungen vollbringen dieses Jahr. Das ist ein Film von Hiroshi Okuyama, den man vor allem kennt als einer der Menschen, die an The Makanai Cooking for the Maiko House gearbeitet hat. Ne, das ist ja die Netflix-Serie von Visa Hirokazu Koreeda, die ich noch nicht gesehen habe, die aber sicherlich schön ist. Und ja, der hat da eben mit Regie geführt. Hauptrollen spielen hier Keitatsu Koshiyama, der noch nicht wirklich was gemacht hat, weil er ein Kind ist. Dann Nakanishi Kiara, die auch noch nicht viel gemacht hat, weil sie ein Kind ist. Und Sosuke Ikematsu, der in anderen Filmen gerne sehr, sehr viele Leute tötet. Zum Beispiel in Killing oder Kamen Rider, also Shin Kamen Rider, Destruction Babies, war ganz, ganz viele Filme, Shoplifters, hier Just Remembering, Girl Missing, er ist in einer Million nicht ganz, aber sehr, sehr vielen Filmen, die in letzter Zeit sehr, sehr groß wurden. Und ja, wir haben noch vielleicht einen erwähnenswerten, wir haben Ryuya Wakabe in einer relativ kleinen Rolle. Er war zum Beispiel in Call Me Chihiro oder hier Over the Town, Punks, Samurai Slashdown, Ichiko, viel, viel gutes Zeug hat er gemacht, aber er hat eine relativ kleine Rolle, ist relativ unwichtig. Viel wichtiger ist, dass wir einen kleinen Jungen haben, der im Sommer Baseball spielt und das mehr schlecht als recht und im Winter Eishockey spielt und das auch nicht so richtig kann. Und während er eben beim Eishockeytraining nicht trainiert, sondern so rumdümpelt, sieht er eben ein Mädchen, das Eiskunstlauf trainiert und das findet er irgendwie ganz faszinierend. Das wird im ganzen Film nicht glaube, er das Eiskunstlaufen geil findet oder sie, keine Ahnung, ist auch irrelevant. Es motiviert ihn dazu, ihre Bewegungen zu imitieren und das ist ganz reizend. Und ihr Trainer, eben der Ikematsu Sosuke, der sieht, dass dieser Junge eben da das imitiert und ist ganz entzückt und beschließt, ihn auch trainieren zu wollen. Und das Ganze ist ein wunderschöner Film, wunderschön gefilmt. Die Bilder sehen aus wie gemalt. Das ist herzallerliebst. Das ist, glaube ich, auch ein 4:3. Und es ist einfach herzallerliebst, wie diese drei Figuren zueinander finden. Das Mädchen ist erst so ein bisschen skeptisch, aber lässt sich dann drauf ein, hat dann plötzlich eine ganz gute Beziehung zu diesem Jungen und irgendwie ist das alles ganz toll und malerisch und wunderbar und eine wundertolle Winterlandschaft und Schneeballschlacht in pinken Bildern und das ist das herzallerliebst, bis es das dann nicht mehr ist und wir plötzlich in einem Film sind, der aufzeigt, wie Homosexuelle in dieser Welt diskriminiert werden und welche Konsequenzen die Täter da zu fürchten haben. So viel Spoiler, nicht so viele. Ja, es endet einfach unglaublich hässlich, wobei der Film eben aus der Perspektive dieses Jungen erzählt wird, der das Ganze gar nicht so richtig versteht. Das heißt, der Film, der geht darauf gar nicht so sehr ein. Also normalerweise würde ich erwarten, dass seine Tonalität sich ändert, aber das macht er nicht. Der bleibt zuckersüß und schön und niedlich. Und das ist ganz bizarr zum Schluss. Das fühlt sich einfach so falsch und schrecklich an. Und man wartet immer drauf, dass noch irgendwie was Positives passiert. Und ja, ne, Realität und so. Ist ein ganz, ganz großartiger Film. Ich fand den super. Würde ich jedem empfehlen. Und ja, ich bin so ein bisschen fasziniert davon, dass ein paar Leute das auf Letterboxd kritisieren mit, oh ja, das ist so ein richtig schöner Feel-Good-Film. Ich weiß nicht, was sich da gut anfühlt am Ende. Also, ja, bis zu den letzten 20, 30 Minuten mag das sein. Aber danach, wow, was ein dreckiges Stück Scheiße. Ja, also im positiven Sinne ist ein sehr, sehr guter Film. Also, ich weiß nicht, ob ich den Titel erwähnt habe, My Sunshine, im Original Boku no Ohisama. Sehr, sehr guter Film, möchte ich empfehlen. Anderer sehr, sehr guter Film, Cloud, der dritte Film dieses Jahr von Kiyoshi Kurosawa. Wir hatten erst Chime und dann eben sein Remake von Serpent's Path. Und ich möchte fast sagen, Cloud ist eventuell der beste, hat mich zumindest am meisten unterhalten. Und der ist unter anderem hier mit Masaki Suda, Kotone Furukawa und noch ein paar anderen, guck mal hier, Mr. Suda war zum Beispiel der Heron in The Boy and the Heron. Wir haben ihn auch in dem Cube Remake und in Character, Destruction Babies, Death Note, Gintama. Also Kram, was man gesehen haben könnte. Kotone Furukawa ist, glaube ich, am bekanntesten für Wheel of Fortune and Fantasy. Auch so eine der großen Schauspielerinnen der letzten Jahre, die so den großen Durchbruch hatte oder bald haben wird. Ich fand sie auch ganz reizend in Revolver Lily. Tolle Schauspielerin, ganz großartig. Ist auch hier großartig. Wir haben noch Daikin Okudaida aus hier My Small Land, den einige Leute sehr gut fanden, ich noch nicht gesehen habe. Wir haben noch Amane Okayama, so ein Gesicht, das ich in Kingdom sehr oft sah, aber auch in anderen Sachen wie was hier, We Couldn't Become Adults oder auch Destruction Base, der halbe Cast hier ist in Destruction Base, war aber auch in hier The Fishtail, also Sakana no Ko und auch ganz viel anderem Kram. Wir haben noch Yoshi Arakawa, so ein Gesicht, was man aus den frühen 2000ern definitiv kennt, hier Survive Style 5+, oder Kamikaze Girls, Tokyo Memories of Matsuko, war aber auch zum Beispiel in Kubi und Ping-Pong und dem Mieke-Yakuza-Film, also nicht thematisch Yakuza, sondern der eben zum Spiel. Und wir haben zum Beispiel auch noch Masataka Kubota, 13 Assassins, First Love, Kenshin, A Man, mehr Kenshin, Kram. Gehen wir nicht weiter auf den Cast, eigentlich noch ganz, ganz viele tolle Menschen dabei. Worum geht's in dem Film? Masaki Suda, so ein bisschen gegen seinen Typ gecastet, ist nämlich ein richtig widerwärtiges Schwein, nämlich ein sogenannter Reseller, also so ein Typ, der irgendwie gefragtes Zeug billig aufkauft, also so billig wie es geht, und es dann zu vollkommen überhöhten Preisen im Internet verkauft. Gab es übrigens heute erst die Nachricht von so einer Retro-Spielemesse, wo sie gesagt haben, ey, wenn wir das Gefühl haben, dass ihr so verkackte Reseller seid, dann pappen wir euer Gesicht auf ein T-Shirt und verkaufen das beim nächsten Mal. Und das finde ich gut, man sollte die noch viel schlimmer abstrafen. Die ganze Gesellschaft sollte diese Menschen abstrafen und deren Kram nicht kaufen. Und Cloud, er ist halt hier so einer und hat eine Freundin und die ist auch so ein bisschen so, lass doch mal irgendwie zusammenziehen oder so Kram. Ne? Und das machen sie dann auch und er kriegt auch schon mal so mit, irgendwie sein Leben funktioniert gerade nicht so, das sind irgendwie gruselige Menschen, es passieren gruselige, gefährliche Dinge. Vielleicht einfach mal umziehen, dass man nicht so leicht gefunden wird, aber läuft trotzdem aus dem Ruder und dann haben wir plötzlich so einen richtig harten, fiesen, aber sehr lustigen Thriller und das ist ein Riesenspaß. Einfach wie Kurosawa das thematisiert, so diese Brücke, die Kluft zwischen Realität und Online und wie man eben auch einfach mal Leute scheiße behandelt, weil es eben anonyme Gesicht oder anonyme Namen quasi online sind und man das Gesicht dahinter nicht kennt und nicht weiß, wie man diese Leute verletzt. Ist da auch egal, ob man irgendwie gefälschte Produkte verkauft oder irgendwas verkauft, was man dann nicht abschickt und so scheiße. Und die kommt dann so eine Gruppe Menschen an, die ihm aus diversen Gründen ans Leder wollen und das eskaliert zum Ende ganz wunderbar. Kurosawa packt das Ganze in ganz, ganz tolle Bilder, einer der schönsten Filme, glaube ich, die ich dieses Jahr gesehen habe. Fantastisch, großer Spaß, hat auch ein tolles Ende. Ich habe da sehr gefeiert, da ist eigentlich auch sehr viel Tristesse und Boshaftigkeit drin. Super Film, ich war erst so ein bisschen erstaunt, dass das der Film ist, den Japan dieses Jahr zu den Oscars einreichen möchte. Interessante Wahl, aber ich finde ihn absolut fantastisch. Und was ich auch absolut fantastisch fand, das packen wir zum Schluss noch rein zusammen, Baby Assassins Nice Day und Documentary of Baby Assassins. Letzteres ist eben die Doku, die Making-of-Doku zum eigentlichen Film. Da gucken wir erstmal, reden wir erstmal ganz kurz so drüber. Da gibt es nämlich keine Spoiler. Das ist einfach ganz, ganz fokussiert darauf, wie die Action gefilmt wurde. Und wenn man da drauf steht, hat man einen riesen Spaß dran. Gibt natürlich auch zwischendurch noch ein paar Interview-Szenen und so weiter und so fort. Aber vor allem einfach nur irgendwie um die 90 Minuten lang und sehr fokussiert darauf, wie haben sie die Action gedreht. Du siehst zwischendurch, wenn sie den Finalkampf drehen, wie einfach die Darsteller und Darstellerinnen in den Pausen einfach da rumsitzen und kaum noch essen können, kaum noch existieren können, weil sie also fertig sind von dem, wie hart das alles zugeht. Also das ist schon sehr, sehr geil. Was mich dann noch fasziniert ist, wie unglaublich ekelhaft fixiert diese Filmwelt auf Blau und Orange ist, weil einfach das Filmequipment selber blau und orange ist. Also, dass das so mit Bühnenbild oder Szenenbild und Color Grading quasi reingehauen wird, ist mir klar, aber dass zum Beispiel selbst die Mikrofone oder die Ventilatoren am Set blau sein müssen, ist mir ein Rätsel. Also das ist komplett irre. Ich hasse alles. Ist aber ein super, super Film, möchte ich nur empfehlen. Geiles Ding. Und der Hauptfilm davon ist auch super geil. Kurz mal Regie und Cast. Regie natürlich Yugo Sakamoto, Cast Akari Takaishi, Saori Izawa, Sosuke Ikematsu haben wir gerade schon erwähnt, Izawa und Takaishi haben wir, glaube ich, mehrfach schon in den Besprechungen zu anderen Filmen erwähnt. Und ich möchte auch erwähnen, dass ich eigentlich so mein komplettes meine komplette Wahrnehmung über die ersten beiden nochmal komplett über den Haufen werfen musste. Und gerade auch, was den zweiten angeht, da hatte ich ja beim letzten Mal, als ich mit Basti drüber geredet, so ein paar Punkte, die mich extrem gestört haben. Mit denen bin ich so ein bisschen im Reinen, gerade auch, weil so das Finale, was ich da so kritisiert habe, ich habe es mir erst nochmal angesehen und fand es dann nicht mehr ganz so schlimm, wie es dargestellt wurde. Und es wird hier einfach ein bisschen nachgebessert, wie das von den Hauptfiguren aufgefasst wird. Das wird hier nochmal angesprochen, thematisiert und in einen sehr schönen Kontext gepackt, was mich sehr gerührt hat und gefreut hat. Und ich fand das ganz, ganz großartig. Ja, also da, ich habe mir die ganze Reihe vorher nochmal angeguckt. Ich finde die nur noch geil. Also klar gibt's ein paar Schwächen, sind keine perfekten Filme, ist jetzt der dritte wahrscheinlich auch nicht, aber ja, würde ich auf jeden Fall trotzdem bedenkenlos empfehlen, wenn man so ein bisschen auf moderne Action-Comedy Bock hat. Ich verstehe, wenn die beiden Mädchen einem furchtbar auf die Nerven gehen, dann ist das vielleicht nichts. Weiß nicht, da kommt man aber vielleicht nicht mit modernen jungen Menschen klar. Die sind eventuell so, ist aber ganz großartig. Also der Film baut auch ganz viel auf die Beziehung zwischen den beiden auf. Das fand ich auch ganz großartig. Im Kontrast zur Fernsehserie Baby Assassins Every Day, wo heute auch wieder eine Folge kommt und die ich auch Folge für Folge auf YouTube bespreche, könnt ihr gerne gucken. Es ist ganz geil, wie das eigentlich mit ganz anderen Mitteln dasselbe schafft. Also die Serie ist sehr reduziert, was die Action angeht und sehr fokussiert auf die Figuren und ihre Interaktion miteinander und wie sie miteinander umgehen und was da nicht alles so vonstatten geht. Und das ist ganz reizend und wunderbar und schön und das kann man ganz toll gucken. Möchte ich sowieso gerne ganz groß empfehlen, die Serie. Die erste Folge kam ja auf YouTube und dann nichts mehr. War wohl nur so ein Teaser. Aber sobald die irgendwie verfügbar ist, und das scheint eher eine Frage der Zeit zu sein, als eine Frage von, kommt sie überhaupt, würde ich jedem empfehlen, sich die anzuschauen, weil sie wirklich sehr, sehr gut ist, wenn auch vielleicht ein bisschen anders von dem, was man erwartet, aber sehr großartig. Also die Figurenzeichnung ist auch in der Serie ein bisschen anders, ein bisschen mehr Bocce the Rock, weil du da das Ding hast, dass die Mahito, also gespielt von Saori Izawa, einfach so diese Gehirnausfälle hat und dann ihre Freundin Chisato, also Akari Takaishi, daneben sitzt und den in Häkchen normalen Menschen erklärt, was da gerade vonstatten geht und dass sich ihr Hirn nur gerade kurz mal verabschiedet hat und man da kurz warten muss, bis das die Information verarbeitet hat und so Sachen. Fühlt sich sehr, sehr ähnlich an. Der Regisseur ist auch neulich bei einer Bühnen-Talk Q&A-Veranstaltung irgendwie mit einem Bocce the Rock T-Shirt aufgetaucht. Ja, hat er sich bestimmt ein bisschen von beeinflussen lassen. Ich finde es auch ganz nett, dass in der Serie die Figur von Takaishi ein bisschen normaler ist als gerade im ersten Film. Im ersten Film finde ich die sehr, sehr anstrengend. Ja, der dritte Film greift auch ein bisschen was von diesem Anstrengenden ein bisschen auf. Der erste, dritte Film greift sowieso viel von den ersten beiden auf. Die haben den ja auch ein bisschen angekündigt, als eventuell ist das jetzt das große Finale. Vielleicht überstehen es die beiden nicht. Ja, Spoiler, die Serie spielt dann wohl doch nach dem Film. Ja, aber war eben so ein bisschen so aufgezogen. Ich nehme mal an, die hatten das vielleicht auch nicht so im Sinne, als sie den gedreht haben. War ja auch irgendwie das Ding, dass sie eigentlich 2 und 3 direkt zusammendrehen wollten und das dann wegen Corona-Krams nicht geklappt hat und sie dann eben den dritten verlegt haben, komplett neues Drehbuch geschrieben haben und so weiter und so fort. Und ja, ist einfach mal eine andere Geschichte geworden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Serie schon feststand, als der Film dann eben geplant war. Wahrscheinlich noch gar nicht mal so. Ja, aber großes Ding hier, wir kriegen einen völlig durchgeknallten Killer, gespielt von Ikematsu, der eben vor allem Spaß drin hat zu töten. Und der wird eben in Verbindung gebracht mit Saori Isawas Figur, die eben auch eigentlich ziemlich viel Spaß daran hat, Leute zu töten, aber dabei eben durch ihre Verbindung mit ihrer Freundin relativ in Häkchen relativ normal geblieben ist. Also zumindest keine komplett geisteskranke Figur geworden ist. Und er das eben nicht hat. Das wird eben so das zentrale Element des Films sein. Und was das Ganze ausmacht. Die Action ist komplett bombastisch. Er hat ja irgendwie vor, eher sowas Mission Impossible-mäßiges zu drehen. Also mehr so ein großen Actionfilm mit viel Bombast, also sofern das halt das Budget zulässt, das ist ja doch nicht ganz so groß, hat meines Erachtens sehr gut geklappt. Wir haben noch irgendwie ein paar YouTuber im Cast, wir haben noch unsere üblichen Nebendarsteller im Cast, wir haben noch Atsuko Maeda dabei, die zum Beispiel mit Kiyoshi Kurosawa viel gemacht hat, also hier Seven's Code Before We Vanish to the Ends of the Earth, noch ein paar andere Sachen, war auch irgendwo in Shin Godzilla, ich weiß nicht wo. Und wir haben noch Mondo Otani, der auch irgendwie so alles gemacht hat. Ist ein riesiger, muskulöser Typ. Hat als Schauspieler noch nicht so viel gemacht, aber andere Dinge. Alles ganz, ganz geil. Und ja, im Prinzip, ja, sie begegnen diesem Killer, haben eine Konfrontation, stellen fest, das ist ein krasser Typ und werden dann eben überzeugt, dass sie den jagen wollen. Und das ist so quasi die Handlung des Films und das geht so ein bisschen rum, du hast ein bisschen Kostümwechsel, du hast irgendwie eine ganz liebreizende Geschichte, wie sie in einem Zelt sitzen und sich unterhalten und sich emotional näher kommen. Das ist natürlich immer auch keine Liebesgeschichte, aber es ist eine Geschichte, die sehr auf diese Freundschaft aufbaut, was eben auch die Serie sehr intensiviert. Und das funktioniert alles super, super gut. Du hast viel Geschichte, die in der Action tatsächlich erzählt wird. Die Hauptgeschichte, die hier tatsächlich über die Action vermittelt wird, ist die Geschichte des Flying Headbutts, der in den ersten zwei Filmen noch jeden Kampf gewann und jetzt hier im ersten Kampf gekontert wird. Und oh mein Gott, wie wird jetzt die Geschichte um den Flying Headbutt ausgehen? Großartig, ganz, ganz großartig. Ich bin total entzückt von diesem Film. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Ich finde ihn super, super geil. Einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr auf jeden Fall. Und ja, ist einfach großartige Fortsetzung. So macht man eine Fortsetzung. Man macht einfach was ganz anderes und behält aber die zentralen, wichtigen Elemente, die alles vorher ausgemacht haben, bei. Wie gesagt, sehr im Gegensatz zur Serie, die auch alles Wichtige dabei hat, nur eben in anderen Verhältnissen. Weil dieser hier wirkt primär Action, die Serie primär Figurenarbeit, Comedy und Krams und die Action eher so alle paar Folgen hast du mal irgendwie eine Szene, ne? Ist beides geil, funktioniert beides super gut, wunderbar. Möchte ich beides nur ganz wärmstens empfehlen, kommt ja auch beides irgendwie früher, später eh im Westen raus. Also wahrscheinlich da auch in Deutschland zumindest mal der Film. Super gut, super Spaß. Ich bin immer noch komplett im Baby Assassins Hype. Kann ich nur empfehlen, ist großartig. Und ja, ich glaube, das wär's dann eigentlich auch schon für heute. Wie lang war es jetzt hier? Auch nicht mal eine Stunde. Wir sind ja richtig flott durch die Besprechungen geflogen. Das ist ja ein Ding. Ja, erzähle ich vielleicht doch noch mal eine kleine in Häkchen lustige Geschichte, während draußen jemand elend stirbt. Das ist ja erfreulich. Bei mir bei der Arbeit, ne, wir haben so ein lustiges System. Eigentlich war mal das Konzept der Schule, wo ich arbeite, dass man draußen Unterricht macht, dass man zum Beispiel mit den Schülern irgendwie zu einem Kombini geht und dann die Produkte so mal auf Englisch erklärt oder dass man Wegbeschreibung macht oder, keine Ahnung, übt, wie man im Café bestellt. Und lustige Arbeitskollegen, wie ich habe, haben das so ein paar, das Konzept wiederbelebt. Also das war ja quasi tot jetzt dank Corona. Und die haben das wiederbelebt und waren so der Meinung, ich gehe jetzt hier mal mit den attraktiven Frauen irgendwie in ein Café und flirt da so ein bisschen oder mit den älteren Herren in eine Kneipe und lass mir Getränke ausgeben. Und wenig später gab es dann plötzlich viele Beschwerden wegen sexueller Belästigung und plötzlich viele neue Regeln, wie zum Beispiel, man darf sich von den Schülerinnen und Schülern nichts ausgeben lassen. Denn wer hätte nun gedacht, wenn man jetzt irgendwie die Menschen überredet, dass sie mit einem in eine Bar gehen oder so, dann fühlen die sich vielleicht genötigt, dem Lehrer einen auszugeben. Und ich weiß ja nicht, ich würde das vielleicht nicht wollen. Also, wenn mir mein Englischlehrer einfach sagt, ja, lass in eine Bar gehen, dann würde ich auch wohl, was erwartest du jetzt, dass ich dir ein Getränk kaufe oder was? Was willst du eigentlich während der Arbeit saufen? Ne? Aber, ja, ist liebreizend, was man nicht alles für freundliche Kollegen hat. Ja, ist vielleicht auch keine Überraschung, dass das so Rechtskonservative sind. So zwei von denen sehen halt aus wie Hitler und sein arischer Helfer. Ja, ne, liebreizend. Man hat viel Freude bei der Arbeit. Andere Dinge, was haben wir denn noch? Was kann ich noch erzählen? Ich könnte berichten davon, dass ich bei der Bocce the Rock Ausstellung war. Ganz liebreizend nicht so war, also war jetzt eine Ausstellung zum Anime. Das heißt, die haben dann zum Beispiel Sets nachgebaut, die hatten dann so Aufsteller von den Figuren in verschiedenen Kostümen, ein paar andere Sachen, so Bilder aus der Serie hin und her und überhaupt die Bühne aus dem Lifehouse aufgebaut. Was ich aber besonders geil fand, die hatten so ein paar Sachen irgendwie nachgebaut oder vielleicht waren es auch so die Sachen, die sie vorgebaut haben und dann quasi in die Serie gepackt haben, auch ein paar von dem Zeug, wo sie so Stop-Motion gemacht haben und so Kram. Und da ist halt die Mango-Kiste oder dieser Würfel, den sie dann da benutzen. Auch hier dieser Karton von dem billigen Sake. Und natürlich eben auch so ein Umschlag, wo Bocce irgendwie Geld verdient hat, ihr erstes. Und ja, ist halt ein Umschlag, ne? Also den haben sie jetzt nicht mal extra bauen müssen. Der ist halt so, den haben sie irgendwo gekauft. Dann gab es noch irgendwie ein bisschen Videokram und so ein bisschen Installationskram. War eine nette Geschichte, kann man sich nicht beklagen. Im Prinzip war es aber auch mehr so ein Vorspiel fürs Merchandise-Verkaufen. Andere Geschichte, die ich noch kurz reinschmeißen könnte, wäre vielleicht, dass ich noch einmal im Kino Evil Does Not Exist sah. Weil Herr Hamaguchi, der Ryusuke, eben auch da war und der hat da auch so ein Q&A gemacht, war ganz freundlich, hat da ein bisschen mit uns gequatscht und ging auf so ein paar Sachen ein, der ging auch ein bisschen auf das Ende ein, da habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden, was da jetzt, ich glaube, er hatte überlegt, ob er da noch mehr erklären muss und kam da aber zu der Entscheidung so, ah, der Gesichtsausdruck sagt eigentlich schon alles, das reicht so hin. Und ich habe ihn noch drauf angesprochen zum Schluss, weil neulich in Yokohama zum Jubiläum seiner Universität sein Studentenfilm Solaris gezeigt wurde. Und habe ich ihn halt mal gefragt, so, also da war es quasi unmöglich reinzukommen, haben sowohl Lotterie gemacht und waren viel zu viele Leute, die ihn sehen wollten. Und ja, er meinte irgendwie, hätten sie es schon ein, zwei Mal probiert, den zu zeigen und da wollte es keiner sehen und waren sie jetzt auch so ein bisschen erstaunt davon, dass plötzlich so viele Leute kamen und sagten, oh, Solaris, geil, muss ich gucken. Und ja, ein bisschen erstaunt und jetzt wollen sie es eventuell dann doch ein bisschen regelmäßiger machen, so irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und finde ich gut, vielleicht habe ich ja dann doch eine Chance, irgendwann sein Solaris zu sehen, muss ich mir vorher doch mal den Tarkovsky angucken und vielleicht auch wer es war, Soderbergh, ich glaube Soderbergh war es, muss ich vielleicht auch mal gucken. Ja, ganz reizender Mensch, der hat auch mit mir noch irgendwie ein lustiges Foto gemacht. Finde ich gut. Guter Typ, also für einen Oscar-Gewinner, dass der da so ganz bescheiden rumsteht und ein bisschen mit den Leuten quatscht und irgendwie auch keine Angst davor hat, Autogramme zu geben und ja, so mit Leuten zusammen Fotos zu machen. Super Typ. Ich finde den sehr sympathisch. Und ist das nicht schön? Habe ich endlich mal einen Oscar-Gewinner getroffen. Und ja, bin sehr glücklich damit. Ansonsten bin ich ein bisschen überarbeitet und sehr, sehr müde. Ja, wie dieser YouTube-Kanal, mache ich doch mehr, als ich eigentlich wollte. Macht doch Spaß. Und ja, falls ihr euch hier ein klein bisschen vernachlässigt fühlt, was ich nicht hoffe, denn wir haben eigentlich auch noch so viele Folgen, die raus müssen, weil wir einfach viel im Voraus aufgenommen haben, gerade Star Wars und so weiter. Ja, fühlt euch bitte nicht vernachlässigt. Wir tun, was wir können, um euch hier mit schönem Zeug zu füttern. Und ja, ich mache das einfach, glaube ich, erstmal so weiter, wie es jetzt lief, dass ich so nach und nach die Themen austausche, dass ich hier vielleicht was vorziehe, was dann da kommt und da vielleicht was früher mache, als es dann hier kommt. Und dann ist das, glaube ich, ganz fair und ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie gefragt das ist, dass ich die englischen Audios dann einfach hier reinschmeiße, zumal ich dann doch hin und wieder auch mal was visuell mache, also sehr selten, das wird auch so funktionieren, aber ich weiß nicht, falls das irgendwer möchte, kommuniziert gerne mit mir. Twitter wird immer schlimmer, also wer da nicht mehr sein will, ist verständlich. Ich bin aber auch irgendwie auf Threads und Instagram und Blue Sky, Facebook theoretisch auch, aber ja, macht mal einfach. Ich glaube, der liebe Rolf hat mir auch noch eine E-Mail geschickt, die muss ich auch irgendwie noch verarbeiten. Ich habe viel zu tun gerade, ich bin sehr beschäftigt. Nächste Woche ist gleich ein bisschen ruhiger, das heißt, dann habe ich da vielleicht ein bisschen Muße, mich um die E-Mail von Rolf zu kümmern. Ich habe auch noch eine alte Filmfolge rumliegen, die ich immer noch nicht veröffentlicht habe. Ich habe auch eine Spielefolge mit Michael, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Ich habe noch eine Folge von Norman und Chris, die ich noch nicht veröffentlicht habe, wo ich nicht mal gehört habe. Viel zu tun. Viel Star Wars, viel anderes Kram. Geil. Gibt auch einen deutschen YouTube-Kanal. Da sind bisher nur die seit Erschaffung entstandenen Folgen drauf. Ich will aber auch auf jeden Fall noch alte Folgen draufpacken. Alte, besonders so Geburtstage und so Kram. Damit man vielleicht auch noch mal so ein paar Klassiker hören kann und gut finden kann. Also bitte durchaus da auch ruhig mal reinschauen. Ja, die Deutschen sind halt die gleichen, die ihr hier hört. Das ist jetzt nichts so Wildes. Aber ja, für jede Unterstützung auf dem anderen Kanal bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich. Und falls jetzt irgendwer meint, die Folgen sollten hier auch im Audio-Krams einfach so mit reinkommen, so mit meinem schlechten Englisch und meinem Gebrabbel, dann müsst ihr zumindest mein Gesicht nicht sehen. Das ist auch gut. Schreibt's mir gern, sagt mir gern Bescheid, dann kann man das durchaus machen. Das ist jetzt kein Beinbruch, die hier auch noch reinzustellen. Ich dachte mir nur, wenn ich es dann so handhabe, dass ich wie jetzt auf Deutsch und Englisch Sachen bespreche, auch wenn die Besprechungen anders sind, weiß ich nicht, wie ergiebig das ist, die doppelt da reinzuhauen. Aber ja, falls ihr eine Meinung dazu habt, gerne her damit. Gucken wir, wie sich das machen lässt. In diesem Sinne erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal und genießt den Aal. Tschüss.